Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsst ihr reinschießen.
Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
Wenn man über die größten Comebacks im Sport spricht, fallen den Sportfans, egal welcher Sportart, diverse Situationen ein. Wie die Boston Red Sox zum Beispiel 2004 in den MLB-Playoffs einen 3:0-Rückstand in der Serie gegen die New York Yankees aufholten, ist unter Baseballfans bis heute eine Wo-warst-du-als-das-passierte-Geschichte. Als am 25. Mai 2005 Liverpool FC zur Halbzeit des Champions-League-Finals mit 0:3 gegen den AC Mailand zurücklag, dachte auch niemand mehr an ein Comeback. Doch das Wunder von Istanbul brachte die Wende. Im American Football galt bis 2017 das Comeback der Buffalo Bills 1993 im AFC Wildcard Game gegen die Houston Oilers als The Comeback. Naja, bis 2017 halt. Bis zum Super Bowl 51, als die New England Patriots einen Rückstand aufholten, der als uneinholbar galt. Jedenfalls in einem Super Bowl. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Und der 5. Februar 2017 war der Tag, an dem dieser Super Bowl stattfand und es war das Spiel meines Lebens, meines heutigen Gastes Lukas. Hallo Lukas.
Jo, hallo Andreas.
Es ist erst etwas mehr als 3 Jahre her, also es ist noch von bei vielen frisch in der Erinnerung, dieser Super Bowl 2017, aber erst für dich halt dann auch unvergessen, wie für viele, die den damals angeschaut haben.
Genau. Also da bekommt man immer noch Gänsehaut, wenn man dann irgendwelche Highlights sieht, weil man sich daran erinnert. Also der ist noch, ja, sogar ganz frisch eigentlich.
Ja, er ist ganz frisch und wir werden heute über diesen Super Bowl sprechen und wir werden darüber sprechen, wie ich in der Halbzeit ins Bett gegangen bin, wie so viele dann auch. Ich möchte nicht nur die Schuld auf mich schieben, aber es sind viele in der Halbzeit ins Bett gegangen, weil dieser Rückstand als uneinholbar galt. Aber bevor wir über das Spiel sprechen, wollen wir dich natürlich so ein ganz kleines bisschen vorstellen. Lukas, seit wann bist du Football-Fan? Wir sprechen gleich noch über deine anderen Leidenschaften, wie zum Beispiel im Fußball. Ja.
Also Football-Fan in dem Sinne recht spät geworden, glaube ich so 2010 in dem Bereich. Aber das erste Football-Spiel selber habe ich so 2006, 2007 miterlebt. Da war ich 12 Jahre alt etwa. Da sind wir mit den Eltern zu den Centurions gefahren öfters mal. Also nach Köln in die NFL Europe. Und das waren so die ersten Kontakte zum Football, die ich hatte. Aber dadurch, dass ich nicht aus der Football-Familie komme, hatten wir da keine große Ahnung, was da so passiert. Und so war die Verbindung halt erst später da, wenn man selber so seine eigenen Interessen entwickelt und dann mal sich länger damit beschäftigt.
Ja, du hast gerade die Centurions angesprochen. Die NFL Europe war ja schon ein großer Teil von Menschen, die dort damals, zum Beispiel bei Frankfurt, bei Galaxy, Düsseldorf, Rhein-Fire etc., dann auch zugeschaut haben. In den 90ern war es ein relativ großes Ding, ist dann auch irgendwann eingestampft worden. Ist ja für viele dann auch die Sozialisation gewesen zum Football, oder?
Ja, denke ich auch. Also war bei mir auch so. Aber wie gesagt, ich war da erst 12 Jahre alt und da ist man noch, was so Sportinteressen angeht, sehr von Eltern abhängig. Und wenn die halt keinen Bezug zum Football haben. Und in Köln haben wir das Team auch erst sehr spät bekommen. Das heißt, erst so auf den letzten Metern der Liga. Und dementsprechend hatte ich auch, bin ich damit nicht so aufgewachsen. Das heißt, ich habe mir das alles dann irgendwann selber erarbeitet.
Ja, bevor wir jetzt dann gleich auf deine Leidenschaft für die New England Patriots zu sprechen kommen, du bist eigentlich Fußballfan, also wie so viele Menschen in Deutschland aufwachsen mit Fußball und dass sie so Fußball als den ersten Sport für sich entdecken. Du bist Fußballfan und du bist dann auch Fan eines Vereins, mit dem es auch nicht immer ganz leicht ist.
Ja, ich bin Schalke-Fan. das ist auch in der Zeit, wo ich zum Football gekommen bin, war es auch keine sehr einfache Zeit als Schalke-Fan, weil viel verbockt wurde. Aber ich bin Schalke-Fan geworden, auch über meine Familie. Also das, was ich eben angesprochen hatte, das war da halt da. Und mein Vater ist großer Schalke-Fan, mein Opa ist großer Schalke-Fan, mein Onkel, meine ganze Familie da aus dem Bereich. und dann wird man auch automatisch Schalke-Fan. Es ist im Nachhinein vielleicht natürlich so für die Neffen gesehen nicht ganz so gut, aber ja, ich kann es halt nicht ändern.
Ja, man kann es auch nicht ändern. Und wenn die Familie dann so in eine Richtung sich lehnt, dann ja, dann möchte man auch nicht so der ganz große Outsider sein, ne? Bist du genau. aus der Ecke aus Gelsenkirchen, oder?
Nee, meine Familie kommt aus dem Münsterland. Ach so. Und da gibt es halt bei Preußen in den letzten Jahrzehnten, ja, weil es da bergab ging, gibt es ja jetzt nur noch eigentlich Schalke, Dortmund, Gladbach. Und ja, wir haben uns für die Schalke entschieden.
Ja, es ist da ist es tatsächlich auch eine Gegend, so wie auch Westfalen. Man muss sich dann entscheiden, entweder nimmt man den lokalen Club, Arminia Bielefeld zum Beispiel in Ostwestfalen, oder man lehnt sich dann Richtung Schalke und Dortmund. Und dann ist es ja relativ ausgeglichen, was die Schalker und die Dortmunder Liebe dann so angeht. Wie würdest du denn deine Sportleidenschaft oder deine Fußball oder deine Sportleidenschaft so bezeichnen? Ist das der Hauptteil immer noch Fußball und so ein Teil davon ist Football, oder wie wichtig ist Football für dich geworden im Laufe der Jahre?
Also Fußball hat in den letzten Jahren sehr viel an Stellenwert verloren. Ich gucke nur noch sehr, sehr selten, also privat, beruflich ist natürlich was anderes, aber privat schaue ich dann doch lieber andere Sportarten wie Baseball, Football und eben das Schalke-Spiel ab und zu. Aber die Zeiten, wo ich dann freitagsabends Bundesliga geschaut habe oder sonntags, die sind vorbei, wenn Schalke nicht gerade spielt oder halt ein Monster-Duell ansteht. Das heißt, Fußball hat schon sehr gelitten bei mir.
Ist es dann die Kommerzialisierung, beziehungsweise dass es in den letzten Jahren dann auch nicht so richtig spannend geworden ist, oder woran liegt es, dass das Fußballinteresse so ein bisschen erkaltet ist? Weil die NFL ist ja eigentlich dann auch der Prototyp einer durchkommerzialisierten Liga. Also man kann ja nicht sagen, auf der einen Seite, wende mich vom Fußball ab, weil die Originalität oder das Schöne ist weg, und auf der anderen Seite die NFL ist das alles Heiligmachende.
Ich glaube, das ist so eine Mischung aus der Langeweile, die jetzt mittlerweile entstanden ist, dass ich das Gefühl habe, dass in der Bundesliga sehr wenig Überraschungen noch kommen. Und zum anderen habe ich im Laufe der Zeit halt andere Dinge entdeckt, die mir auch Spaß machen. Das heißt, andere Sportarten, die dann parallel laufen, wo ich dann auch sage, okay, darauf habe ich jetzt Lust, und dann schauen wir mal halt NBA, MLB, Eishockey, was auch immer.
Und die NFL ist ein Teil davon. Und wir sprechen gleich über den Super Bowl 51 und wir sprechen über ja, so ein bisschen das Imperium, den Darth Vader dann auch der NFL der letzten 20 Jahre, über Bill Belichick und über Tom Brady etc. Ist die Leidenschaft für die New England Patriots dann so, dass du einfach einen erfolgreichen Club haben wolltest, oder wie bist du Patriots-Fan geworden?
Über die Red Sox. Also ich bin deutlich länger Red Sox-Fan.
Ja.
Was heißt deutlich länger? So 3-4 Jahre. Und was in den USA heißt, absolut brillant funktioniert, ist so diese Verbindung zwischen Teams einer Stadt. Das heißt, wenn man den Red Sox irgendwie auf Facebook folgt damals oder auf Twitter, dann kriegt man sehr schnell mit, dass die Red Sox, dass die Patriots ein wichtiges Spiel haben, oder Celtics sind gerade in Playoffs oder Bruins haben irgendwas gewonnen. Das heißt, diese Gemeinschaft ist dann da, und im Laufe der Zeit, wenn man dann die Liebe zum Football entwickelt, dann fällt einem auch auf, hey, von Patriots hast du damals was gelesen, dann entwickelt man halt eine Beziehung zu den Patriots.
Und die Patriots,
das heißt, so entwickelt sich das.
Und die Patriots sind dann Gott sei Dank auch noch ein richtig gutes Team, wo man relativ häufig Erfolge mit auch feiern kann.
Ja, okay, da ist man in Boston natürlich dann da ist es schwer, dann ein Team zu finden, was diese Erfolge nicht hat.
Ja, absolut.
Das kann man natürlich auch so ehrlich sagen.
Ja, absolut. Die Patriots haben allerdings auch nicht den besten Ruf. Die werden die Cheatriots auch zwischendurch genannt. Sie sind eigentlich verhasst beim Rest der Liga und bei den Fans der NFL. Man möchte sie gerne scheitern sehen. Und wenn sie im Super Bowl scheitern oder wenn sie in der Runde vorher scheitern, gerade dann auch in den Playoffs 2020 jetzt, sind sie sehr früh gescheitert, dann kommt schon sehr, sehr viel Häme mit dazu. Ist das für dich okay? Gehört das dazu, oder sagst du, Mensch, nehmt meine Patriots mal nicht so hart ran?
Ich glaube, in gewisser Weise gehört es dazu, weil ich habe es ja eben angesprochen, diese Langeweile, die mir in der Bundesliga so ein bisschen auf die Nerven geht, die gibt's oder gab es in den vergangenen Jahren auch in der NFL. Und jetzt bin ich halt am anderen Ende. Das heißt, jetzt bin ich halt Unterstützer des Teams, was halt alles dominiert. Und dementsprechend muss man da so ein bisschen drüber stehen. Andererseits muss man natürlich auch mal gucken, woran das liegt, weshalb die so verhasst sind.
Ja, ja. Ich meine, wie gesagt, es gab den einen oder anderen Skandal rund um die Patriots. Bill Belichick und Robert Kraft, der Besitzer der Patriots, sind große Donald-Trump-Freunde beziehungsweise Freunde der Republikaner. Sie machen es einem ja nicht unbedingt leicht, sie wirklich doll zu mögen.
Ja. Wobei ich auch sagen muss, dass Belichick ein sehr, sehr gewiefter Trainer ist. Und er versucht halt immer irgendwie noch einen kleinen Ticken seine Mannschaft besser zu machen. Und er liest die Regeln ganz genau durch. Und ja, manchmal ist er auf der sicheren Seite, manchmal geht er rüber. Und das ist halt so dieses Risiko, wenn man sich in dem Bereich bewegt.
Ja. Die Patriots sind in den letzten 20 Jahren, nachdem sie dann Tom Brady dann auch gedraftet haben, sind sie dann mehrfach Champions geworden und haben die Liga dominiert, und nur ganz, ganz selten sind sie wirklich vorher gescheitert, dann auch zum Beispiel als Tom Brady Kreuzbandriss hatte etc. Ist Tom Brady dann auch gleich zum Lieblingsspieler geworden, oder wie siehst du dann seine Rolle?
Also Brady in dem Sinne Lieblingsspieler nicht. Also ich habe bei den Patriots keine Lieblingsspieler. Ich hatte eigentlich auch nie wirklich Lieblingsspieler. Auch beim Fußball nicht. Also klar, er ist der beste Quarterback, der jemals da gespielt hat. Auch in der ganzen Liga gespielt hat. Aber so eine richtige Lieblingsspielerbeziehung hatte ich nie zu ihm.
Du warst nie Rob Gronkowski-Fan?
Nee. Also, natürlich schon, aber jetzt nicht exklusiv Rob.
Aber ist das dann bei dir so eine Geschichte, wo du sagst, für mich steht das Team an erster Stelle, und ich habe zum Beispiel dann auch vom FC Schalke kein Trikot mit Flock hinten drauf? Ich meine, ihr hattet Raoul zwischendurch.
Genau, den Raoul-Flock habe ich auch da. Das ist auch das einzige Schalke-Trikot, was ich beflockt habe. Und ich habe auch das einzige Patriots-Trikot, nee, Schwachsinn, ich habe noch ein Randy Moss-Trikot. Siehst du? Aber ich habe dann auch ein Brady-Trikot. Ich finde, wenn man Lieblingsspiele hat, dann fokussiert man sich halt zu sehr auf einen. Und wenn man sich die Spieler mal anguckt, also Edelman, Gronkowski, Amendola, die fand ich alle toll, Hogan auch. Und ich möchte mich da jetzt nicht zwischen ein oder zwei entscheiden. Und dementsprechend sage ich, okay, ich unterstütze das Team und mir ist vollkommen egal, wer die Dinger fängt.
Das ist eine.
Wer dann die Tore macht.
Ja, aber das ist eine Herangehensweise, die ich so ganz selten höre, weil eigentlich sind doch. Ist dann auch den Verein zu finden, dann ja auch gerne mal mit einem Spieler verbunden, wenn man jetzt in den 80ern Fußball geguckt hat und Köln-Fan ist, haben wir Pierre Littbarski, sagt jeder. Pierre Littbarski, Toni Schumacher waren für mich die absoluten Helden. Für mich war es Manny Kals damals oder Horst Rubesch oder Lars Bastrup. Es ist ja immer dann auch mit Spielern verbunden. Bei dir war es dann tatsächlich so, nee, das Team aus Boston, ich habe die Red Sox und etc., das ist für mich das Wichtigere. Die Namen sind dann eher Schall und Rauch.
Ja, schon. Also ich bin als Kind, als Schalke-Fan mit Erbe Sand groß geworden, und der war natürlich dann der Held. Aber ich habe da jetzt nicht so fanatisch dann immer auf Erbe Sand geguckt, was er jetzt gemacht hat. Ich habe mich natürlich gefreut, wenn er im Bild war oder so, weil er halt ein Gesicht war, das man kannte. Oder Dave McElwain zum Beispiel bei den Kölner Haien, DEL.
Ja.
Damals, als ich die ersten Spiele bei den Haien gesehen habe, da war er halt gut und er hat die Tore gemacht und ihn kannte man halt. Und er war halt so eine Bezugsperson. Ich meine, wenn man da als Achtjähriger irgendwie in die Halle kommt und da laufen dann 30 Leute rum, man kennt nicht sofort alle. Und ich finde, man hangelt sich dann so ein bisschen dadurch. Man kennt dann kennt man den und... Aber das war jetzt keine Lieblingsspielersituation, finde ich.
Auch bei den Red Sox?
Und bei den Patriots.
Auch bei den
Patriots, Red Sox, das waren Teamgeschichten, finde ich. Natürlich habe ich ein Ortiz-Trikot.
So.
Weil es halt diese Legenden sind. Aber ja, für mich zählt an der Stelle dann das Team dieser Stadt.
Ist erstaunlich. Also ja, natürlich, ich bin auch großer Fan und ich bin auch großer Red Sox-Fan noch nach Ortiz Karriere gewesen etc. Aber ich habe es immer mit Namen verbunden. Das ist, finde ich, das ist eine interessante Geschichte, dass da dann immer das Team im Vordergrund stand. Und Patriots, Red Sox, ja, es ist halt eine Kombination. Bist du dann auch Bruins-Fan im Eishockey und ja. beim Basketball ja. bei den Celtics?
Ja, genau.
Du bist in Boston also verblieben.
Genau. Also ich bin über die Red Sox gekommen und ich finde es und dann in Boston halt geblieben und ich finde es halt ein bisschen komisch, wenn man dann irgendwie Fan von vier Teams oder wenn man in allen vier Ligen halt seine Sympathien im ganzen Land oder im ganzen Kontinent und verteilt.
Ja.
Ich mache mir es einfacher in dem Sinne.
Ja, ja. Warst du schon mal in Boston?
Ja. Ja. Also ich habe da alles mitgemacht. Leider waren die Patriots damals im Preseason-Spiel irgendwie in Detroit.
Ja.
Da kommt man leider nicht hin, das heißt nur ans Stadion und
Und Foxborough ist ja auch, Foxborough ist ja auch so weit außerhalb, ne?
Genau, also wir waren da beim Stadion, haben dann wie blöd in dem Shop eingekauft, oben noch ein Bier getrunken und dann sind wir wieder weg. Hm. Aber man hat es halt mal gut gesehen. In Fenway habe ich dann zwei Spiele gesehen, weil das gehört sowieso dazu, wenn man halt Red Sox-Fan ist.
Klar.
Ja, aber ich muss nochmal hin. Gerade weil man halt auch keine Spiele bei den Patriots und dann bei den Bruins gesehen hat.
Ist Fenway dann auch dir auch gleich ans Herz gewachsen?
Genau. Also über Fenway bin ich ja nach Boston gekommen mit der 2004er Geschichte, also Meisterschaft nach gefühlt 100 Jahren wiedergeholt. Und so bin ich halt Red Sox-Fan geworden und dann guckt man sich die Spiele an, findet das Stadion geil und dann sitzt man halt dann 10 Jahre später, sitzt man dann wirklich da, nimmt alles auf und das war ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Also nicht nur vom Spiel, weil das Spiel war auch gut gegen die Yankees, aber das ist halt so ein Stadiongefühl, was ich vorher noch nie erlebt habe. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Patriots ist, wenn ich dann irgendwann mal da bin.
Ja, das wird zu sehen sein und wir hoffen, wir können irgendwann mal wieder in die Stadien und dann auch eine normale NFL-Saison erleben und dann mit den Patriots ohne Tom Brady, der zu dem Zeitpunkt, wo wir hier das Gespräch aufnehmen, dann nach Tampa Bay gegangen ist, in seinen Vorruhestand nach Florida. Das macht man ja so in den USA. Tom Brady ist eine der ganz großen Geschichten im Spiel meines Lebens von Lukas heute. Wir sprechen gleich über den Weg der Patriots in diesen Super Bowl. Wir sprechen über den Weg der Atlanta Falcons in diesen Super Bowl. Und wir müssen natürlich sprechen, wie Lukas, wie wir alle diesen Super Bowl damals verfolgt haben, mit der Halbzeitshow von Lady Gaga. Es war kurz nach der Wahl von Donald Trump als Präsident. Es war quasi der erste Super Bowl, der unter der Präsidentschaft von Donald Trump entstanden ist. Darüber sprechen wir gleich hier bei das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Der Super Bowl 2017 zwischen den Atlanta Falcons und den New England Patriots ist das Spiel meines Lebens, meines heutigen Gastes Lukas. Es war der Super Bowl 51. Und wenn man sich die NFL-Saison von 2016 anschaut und sich mal so ein bisschen darauf fokussiert, wer denn die besten Teams dann im in der AFC beziehungsweise in der NFC waren, dann hat man schon wieder eine sehr, sehr gute Saison von den Patriots gesehen mit 14 Siegen und 2 Niederlagen. Auf der anderen Seite haben die Atlanta Falcons eher eine unauffällige Saison gespielt. Sie sind zwar Divisionssieger geworden in der NFC South, aber mit 11 Siegen und 5 Niederlagen war das eher eine, ja, nicht durchwachsene Saison, aber eine unauffällige Saison. Die Patriots damals alles in Grund und Boden gespielt. Und es gibt einen Journalisten in Boston, Dan Shaughnessy heißt der, der wartete in den letzten 20 Jahren immer auf den ersten Pass von Tom Brady, beziehungsweise auf den Kickoff, und hat dann auf Twitter geschrieben, das war die Saison 2000, was auch immer, ist gestartet. See you in the Conference Finals. Das ist so ein bisschen auch das Selbstverständnis der Patriots-Fans über 20 Jahre gewesen, oder?
Ich denke schon. Also alles, was da drunter war, war, glaube ich, eine Saison zum Vergessen. Also, ja, die hätte man ausblenden können.
Ja. Wie verfolgst du die Regular Season in der NFL? Bist du eher der Typ Red Zone oder bist du eher der Typ, ich will die Spiele einzeln gucken und ich muss unbedingt die Patriots-Spiele alle gucken?
Sowohl als auch. Also, ich gucke Red Zone gucke ich und die Patriots-Spiele, wenn die halt irgendwie so irgendwo verfügbar sind. Das heißt, wenn The Zone beide zeigt, dann habe ich zwei Bildschirme da. Auf dem einen laufen die Patriots, auf dem anderen läuft Red Zone. Und wenn die Patriots halt irgendwie in der Nacht spielen, dann gucken wir halt so.
Ja. Wann hast du die Red Zone das erste Mal wahrgenommen? Oder ich, als ich das erste Mal die Red Zone gesehen habe, war ich komplett überfordert. Als einer, der im Off spricht und über 7 Stunden, 7 Hours of commercial-free Football darüber spricht und dann über alle Spiele, die dort an diesem Sonntag stattfinden, dabei ist. Wie ist es dir gegangen? Warst du sofort Fan der Red Zone oder musstest du dich auch erst dran gewöhnen? Weil sowas kennen wir in Deutschland mit der Konferenz nicht.
Genau, also die Konferenz in der Bundesliga ist ganz anders. Aber ich habe, glaube ich, nur so 2-3 Wochen gebraucht, um da drin zu sein. Ich habe die, ich weiß gar nicht, wann ich die das erste Mal gesehen habe. Aber ich habe das halt sofort geliebt, dass halt 7 Stunden lang durchgehend Action ist. Und wenn man dann, ich weiß nicht, wann sind die, 1:30 oder so, wenn die vorbei ist.
Ja.
Und dann noch eine halbe Stunde oder eine Stunde bis zum nächsten Spiel ist, was häufig dann die Patriots sind, da muss man auch erstmal runterkommen und beim nächsten Spiel, dann merkt man auch erst, okay, Football ist gar nicht so schnell und da passiert halt nicht jede Sekunde irgendwas.
Aber
die Red Zone finde ich schon fantastisch.
Es ist der Wahnsinn, was für ein Unterschied zwischen der Red Zone und dieser Dynamik ist und einem normalen Footballspiel, in dem es dann bei einem 3-and-out vielleicht dann gleich sofort nach 2 Minuten die nächste Werbung gibt.
Genau. Also die spielen dann kommt Werbung, dann kommt vielleicht der Punt, den sie noch zeigen, dann kommt wieder Werbung und das ist halt so eine ganz andere Dynamik, die Red Zone schafft.
Ja.
Was? Ich meine, man muss natürlich gucken, wie man halt 10 Spiele oder so unter einen Hut bekommt.
Ja. Was macht für dich die Faszination des Footballs dann aus, während einer Football-Saison? Was bringt dein Blut zum Kochen? Was lässt dich aus dem Sattel gehen? Was brauchst du, um die Football-Begeisterung aufzunehmen? Reicht ein Preseason-Spiel? Reicht der Opening-Kickoff oder brauchst du die Dramatik dann von den letzten Spieltagen, wo es dann in jedem Spiel um was geht? Ich meine, es geht bei einer 16-Spiele-Saison sowieso in jedem Spiel um etwas.
Also ich brauche die Vorbereitung zum Fantasy-Draft. Also wenn ich dann 2-3 Tage mich dahinsetze, alle Spieler durchgucke, wer wie auf welcher Position ist, wer wie gelistet ist, und mich dann da vorbereite, dann bin ich schon drin. Und dann kommen auch meistens die letzten Preseason-Spiele und dann bin ich auch sofort dabei.
Also der Fantasy...
Ich bin von Anfang an, wie ich heiße.
Ja, der Fantasy-Draft ist also wichtig für dich.
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch jedes Mal, zelebriere ich, das heißt alles ausgedruckt, meinen eigenen, ja nicht Draftroom, aber im Wohnzimmer halt schön 1000 Listen liegen. Auch wenn es leider halt nicht wie in den USA ist, so mit allem Mann an einem Tisch. Aber es ist schon lustig.
Und in wie vielen Ligen spielst du, in einer oder in mehreren?
In Zweien. Also wir haben über Twitter haben wir uns gefunden und da sind halt viele Twitter-Leute dabei.
Ja. Ich bin auch Fantasy-Football-Spieler und ich bin kein Fantasy-Baseball-Spieler zum Beispiel, weil ich sage, das nimmt zu viel Zeit weg. Aber Fantasy-Football ist dann ja auch so eine Geschichte, da kann man ja, da kann man dann auch so teilhaben und weiß dann und ist relativ tief mit drin dann auch, welche Spieler dann auch performen und welche nicht performen, oder?
Genau, genau. Das Problem ist, dass die Liga bei uns halt recht groß ist und wir einige Bankplätze haben. Das heißt, diese ganzen, also viele Spieler sind dann halt vergriffen. Und es muss halt ein riesen Außenseiter sein, wenn der in dem Spiel halt performt, dass man den dann noch irgendwie kriegen kann.
Ja.
Und natürlich googelt man oder sucht man den halt schnell, okay, wo ist der jetzt, ist er noch zu haben, aber das ist dann meistens halt weg. Ja. Aber natürlich nimmt das trotzdem auch viel Zeit in Anspruch. Ja. Also ich habe schon diverse Vorlesungen damals am Laptop auch geguckt und einen Kader umgebaut. Muss natürlich auch mal irgendwie sein.
Ja, natürlich. Natürlich muss das sein. Welcher ist dein Lieblingsquarterback rein fantasy-technisch?
Das weiß ich gar nicht. Also ich habe da immer zwei. Immer. Und ich wechsle die durch. Also ich finde Cam Newton sogar gar nicht so schlecht. Ja. Weil er sowohl werfen kann, als auch laufen kann. Und wenn man halt über beide Seiten Punkte bekommt, dann ist es natürlich gut.
Die sichere Bank für Quarterback ist ja eigentlich immer Aaron Rodgers dann auch gewesen, ne?
Ja, aber ich will jetzt meine Taktik nicht verraten, aber er geht meistens an einer Stelle, wo ich noch keinen Quarterback hole.
Ah. Ja, aber dass Running Backs früh genommen werden, das ist ja keine Taktik, die man für sich behalten muss.
Naja, bei unserer Liga, man weiß es nicht. Also da gibt es schon diverse Picks, die auch Jahre später noch irgendwie Running Gags sind. Also ich bin da lieber auf der sicheren Seite und verrate da nichts.
Musst du auch nicht. Hier die NFL ist ja und der Super Bowl 51 sind ja wichtiger. Wenn wir uns auf die Wildcard Round beziehungsweise auf die Playoffs konzentrieren, bevor wir dann jetzt auf das Spiel dann auch gleich zu sprechen kommen, dann können wir sehen, Green Bay gewann gegen die New York Giants. Damals, als die New York Giants noch in die Playoffs kamen mit 38-13. Seattle gewann gegen Detroit 26-6. Houston gewann gegen Oakland 27-14 und Pittsburgh siegte gegen Miami. Und dann gab es die Divisional Round. Und die Divisional Round ist ja dann immer quasi so, also es ist schon das beste Wochenende der NFL, oder? Diese vier Spiele, diese vier Playoff-Spiele der Divisional Round, wo es wirklich um alles geht, das ist schon das Beste, oder?
Ja, also ich finde diese One-and-Done-Dinger einfach das Beste, was der Sport zu bieten hat. Also generell. Also, dass man auf den Punkt genau performen muss, das ist genau das, was es für mich ausmacht.
Ja. Es gab damals ein sehr, sehr dramatisches Spiel zwischen Green Bay Packers und den Dallas Cowboys. 34-31 ist das für Green Bay ausgegangen, die damit in den Conference Championships waren. Atlanta gewann gegen Seattle 36-20. Die New England Patriots hatten gegen die Houston Texans keine Probleme, 34-16. Und ein zweites wirklich dramatisches Spiel fand zwischen Pittsburgh und Kansas City statt, was Pittsburgh mit 18-16 dann gewonnen hat. Die Steelers zogen ins Conference Final ein und das verloren sie dann gegen die New England Patriots mit 36-17. Und auf der anderen Seite gab es vielleicht dann ja auch so ein bisschen die Überraschung, beziehungsweise nicht die Überraschung, aber es gab den Sieger, den weniger Leute haben wollten. Ich glaube, es waren viele drauf aus, New England gegen Green Bay in einem Super Bowl zu sehen, oder?
Ich denke schon. Also gerade das Duell Rodgers gegen Brady, was halt selten vorkommt, wenn man das dann noch auf der größten Bühne des Sports haben kann, dann das will jeder neutrale Fan, glaube ich.
Ja, glaube ich, absolut, glaube ich auch. Es ist nicht zustande gekommen, weil die Atlanta Falcons im Conference Championship Game ein absolutes Superspiel hinlegten und mit 44-21 gegen Green Bay gewinnen. Und damit stand am 5. Februar fest, dass die Atlanta Falcons auf die New England Patriots treffen. Und damals, ich kann mich erinnern, im Vorgespräch beziehungsweise im Build-up zu diesem Spiel, was damals stattgefunden hat, haben viele gesagt, die Atlanta Falcons sind nicht chancenlos. Das könnte schon reichen für Atlanta. Warst du damals auch der Meinung oder hast du gedacht, nee, Brady, der schafft das schon?
Ich war da sehr selbstbewusst, sagen wir mal so. Also ich habe da schon, ich war sehr, sehr optimistisch vor dem Super Bowl, dass es klappt für die Patriots.
Ja.
Im Nachhinein natürlich, okay, ich habe dann in der ersten Hälfte habe ich schon meine Fälle davon schwimmen sehen, aber ich war sehr selbstbewusst sehr lange, dass die Patriots gewinnen. Weil die Falcons eben auch in der Regular Season diesen 11-5 oder so.
Ja, genau, 11-5.
Da war ich dann nicht so nervös. Muss man auch so ehrlich sagen.
Ja. Wir sprechen jetzt gleich über das Spiel deines Lebens und wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise wie du es verfolgt hast und wie die Patriots eine unfassbare Aufholjagd hingelegt haben, die so vorher in einem Super Bowl noch nicht stattgefunden hat. Das alles hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Der Super Bowl 51 war das größte Comeback in der Super Bowl-Historie. Das ist bewiesen. Vorher gab es kein Team, was in einem Super Bowl einen Rückstand von mehr als 10 Punkten aufgeholt hat. Die New England Patriots haben es geschafft und sie haben einen 28-3 aufgeholt und haben am Ende in der Overtime gewonnen. Da ist ein bisschen Glück mit dabei, da ist auch der ein oder andere Pfiff mit dabei gewesen. Wir können uns am Ende noch darüber unterhalten, ob es vielleicht dann auch wieder verschoben war und dass die Cheatriots, wie sie dann auch gerne von ihren Feinden genannt werden, dass sie dann vielleicht bevorteilt worden sind. Aber bevor wir über das Spiel zu sprechen kommen, es gibt diverse Arten und Weisen, wie man den Super Bowl ja begehen kann. Entweder man geht zum SB Kalk. Für Twitter-Leute ist das ein feststehender Begriff. Habe ich schon eben am Anfang drüber gesprochen. Oder man geht zu großen Super Bowl-Partys. Man guckt es alleine, man guckt es mit ein paar Freunden. Wie hast du dir den Super Bowl damals angeschaut?
Ich war allein zu Hause. Ich glaube, im Nachhinein war es die bessere Entscheidung, weil ich dann nervlich schon sehr am Ende war. Aber ursprünglich war der Plan, eben auf eine Super Bowl Party zu gehen, nach Bonn bei einem dort ansässigen Footballverein. Aber leider ist dann meine Verabredung krank geworden und alleine wollte ich dann da nicht hin und bin dann halt allein zu Hause geblieben.
Bist du sonst immer einer für Super Bowl Partys gewesen oder warst du sonst auch immer alleine?
Das wäre auch das erste Mal, dass ich mit anderen Leuten den Super Bowl geguckt hätte. Also dadurch, dass in meiner Familie halt niemand irgendwie Football verrückt ist, ist auch niemand irgendwie dann nachts aufgestanden. Das heißt, ich war immer der einzige Idiot, der sich dann da hingesetzt hat und Football geguckt hat.
Aber das war jetzt 2017 nicht dein erster Super Bowl, den du gesehen hast?
Nee. Also ich habe seit, weiß nicht, ich glaube 2011 war der erste. Ja. Also der ein Jahr vor diesem Giants-Patriots-Ding. Mhm.
Ja, mit Tyree, der damals diesen Helmet-Catch gehabt hat, ne?
Nee, ich glaube, war der nicht 2007 oder so?
Ach so, das kann sein, das kann auch sein.
Ein davor.
Ja.
Da war aber auch einer so ein komischer Catch.
Aber man sieht ja auch, wenn man Super Bowl sieht man ja zwischendurch auch furchtbare Blowouts. Als Seattle damals, glaube ich, gegen Denver gewonnen hat, diese 55-3, war zum Beispiel ein absoluter Blowout. Hast du es immer bis zum Ende angeguckt?
Ja, also den Super Bowl gucke ich immer bis zum Ende. Einfach, weil es halt so dieses Saisonfinale ist. Und ich möchte die Saison halt auch irgendwie beenden. So für mich selber.
Ja.
Wenn man die irgendwie anfängt mit dem ersten Spiel, dann will ich komplett durchziehen.
Ja.
Das heißt, ich gucke auch so diese, bei den Patriots sehr viele Spiele bis zum Ende, auch nachts. Es sei denn, wenn die halt riesige Blowouts sind. Also wenn die Patriots schon sehr führen oder halt zurückliegen und ich sehe, da geht gar nichts. Dann gehe ich auch mal ins Bett.
Ja. 2014 war ein Super Bowl, wo ich zum Beispiel in der Halbzeit nach Hause gefahren bin. Den habe ich noch in einer Kneipe geguckt, Seattle gegen Denver. 43-8 ist es am Ende ausgegangen. Da bin ich in der Halbzeit nach Hause gefahren und habe gedacht, ja, das musst du dir jetzt nicht mehr angucken. Das Ding ist jetzt schon durch. Und so habe ich es ja auch 2017 gemacht. So, wir sprechen jetzt gleich darüber. Also du hast das Spiel komplett alleine verfolgt.
Genau.
Gibt es...
Also,
ja?
Wobei doch, gegen Ende der, nach der Verlängerung. Okay, das Spiel selber habe ich alleine verfolgt, aber mein Bruder war noch unterwegs, der hat das Spiel dann auch, war sein erster Super Bowl, glaube ich, den hat er bei Freunden geguckt. Er kam dann nach Hause und ich saß dann auch völlig fertig vom Fernseher und dann haben wir dann Siegerehrung und Interviews und alles haben wir dann noch gemeinsam geguckt danach.
Ja. Hast du in irgendeiner Weise Dinge, die du besonders für den Super Bowl herrichtest, also dass du dir Popcorn machst oder dass du in irgendeiner Weise Burger machst oder so, oder ist das dann wirklich so eine Geschichte, also bis 2017, ab 2018, wo hast du ja woanders geschaut, dass du da auch noch so ein bisschen Tradition hast einflechten lassen oder war das wirklich nur, ja, das ist eine Geschichte, ich stehe halt auf und mache mir einen Tee oder einen Kaffee und setze mich davor.
Genau, also so, wenn ich alleine bin, dann mache ich es meistens so, dass ich einfach mich vor den Fernseher setze und ja, Football gucke, also ich habe da keine großen Rituale oder so. Das, was ich halt mache, ist beim Opening Day, beim Baseball, mal irgendwie Erdnüsse holen oder ich habe mal Cracker Jacks bestellt, weil es ist auch schwer, die in Deutschland zu bekommen und das sind halt so kleinere Dinge. Also Opening Day im Baseball zelebriere ich mehr als den Super Bowl.
Ja.
Alleine privat.
Bist du eine mit Trikot-Gucker?
Privat nicht, aber im SPK habe ich schon ein Trikot an.
Also,
und ein Brady-Trikot.
Ja, also nicht zu Hause dann noch das Trikot dann anziehen, sondern...
Nein. Ja. Also wenn niemand dabei ist, dann ziehe ich auch kein Trikot an.
Dann lass uns doch über das Spiel sprechen. Es wurde damals von Fox übertragen. Es waren Troy Aikman und Joe Buck, die Kommentatoren, die das Spiel damals übertragen haben. Und wenn man sich das Spiel anguckt in der ersten Halbzeit, ist in der ersten Halbzeit nicht so richtig viel passiert. Und ich hatte damals das Gefühl, ja Mensch, das läuft erstmal so, wie es laufen soll. George Bush hatte damals den Cointoss gemacht, der Vater von George W. Bush, der frühere Präsident, war mit seiner Frau Barbara dann auf dem Spielfeld, hat den Cointoss gemacht. Atlanta hatte den Cointoss gewonnen, hatte dann auf die Fur gegeben, also hat gesagt, wir nehmen in der zweiten Halbzeit den Ball. Das wird ja dann gleich auch noch so nicht entscheidend, aber das wird ja durchaus noch interessant. Und es ist relativ unspektakulär losgegangen, oder? Three and out gab es erst für die Falcons, dann gab es Three and outs für die Patriots. Aber nichts deutete darauf hin, anfangs, dass dieses Spiel besonders werden würde, oder?
Nee, also keine Punkte im ersten Viertel. Ich meine, ich finde es auch normal, dass es erstmal so ein bisschen schleppend losgeht, weil gerade im Super Bowl will ja keiner was riskieren groß, gerade zu Beginn, weil wenn man dann irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt wird, dann wird es sehr, sehr schwer, wieder zurückzukommen. Dementsprechend hat es mich jetzt nicht verwundert, aber natürlich war man so ein bisschen, ja, nicht enttäuscht, aber halt, man hat sich was anderes gewünscht, weil so gar keine Punkte im ersten Viertel sind, ist natürlich langweilig.
Ja. Im zweiten Viertel ging es aber los und dann ging es wirklich heftig los für die Atlanta Falcons, die innerhalb von kurzer Zeit 3 Touchdowns geworfen haben, beziehungsweise 3 Touchdowns insgesamt gebracht haben. Erst gab es den Touchdown von Austin Hooper, dann erst Devonta Freeman, dann Austin Hooper und dann das 21-0, wo ich zu dem Zeitpunkt dachte, das könnte jetzt schon die Entscheidung gewesen sein. Robert Alford mit einem Pick 6, mit einer Interception, die Tom Brady geworfen hat und er mit dem Touchdown. Und den Call von Joe Buck, den hören wir uns jetzt mal an, damals in der Übertragung von Fox.
Falcons overload the right side of the Patriots offensive line. Pass is picked. Intercepted. Robert Alford. He's gone. There are no flags. And the Falcons add to their lead. Alford with a pick 6. They're trying to run a rub route with Amendola then coming underneath. And you're going to see Alford. He's deep. And he just reads Brady. He drives underneath it. He makes a play, and Tom Brady's not able to slow him down. That's a great job now with the Patriots down in scoring position with 2 takeaways defensively, and this time it's a pick 6.
21-0, kurz vor Ende der ersten Halbzeit für die Atlanta Falcons. Und überall gab es dann auch schon so die Unterschriften dann im Dings. Es hat noch nie ein Team einen Rückstand von mehr als 10 Punkten im Super Bowl aufgeholt. Es war noch erste Halbzeit, aber trotzdem, die Hoffnung ist da doch schon geschwunden, oder?
Ja, in dem Falle schon. Ich hatte auch den gleichen Gedanken wie du. Als der dann Pick 6 in die Endzone gebracht hat, haben wir auch gedacht, okay, das Ding ist durch. Das wird nichts mehr. Gerade weil die Patriots halt auch sehr, sehr schwach aussahen zu Beginn. Und ich hatte halt keine Hoffnung mehr, dass da irgendwie, dass sie sich wieder fangen. Und ja, das war auch der Moment, wo ich mir gedacht habe, das gewinnen die Falcons.
Steven
Goss. Es gibt auch immer so.
Ja.
Ich habe mir auch öfter mal Gedanken gemacht, okay, was wäre wenn gewesen? Weil es gibt ja so diese sehr, sehr bekannten Sportfotos. Und es gibt so ein klassisches Bild, wie Brady dann da liegt und ihm hinterher guckt, wie er den Ball dann in die Endzone bringt, vollkommen alleine, niemand ist in der Nähe. Brady liegt halt auf dem Bauch und guckt ihm hinterher. Und ich glaube, dass wenn das Spiel halt anders ausgegangen wäre, wäre das halt so dieses Symbolbild A für den Super Bowl und B für Bradys Karriere gewesen oder Karriereende gewesen.
Man hat ja immer darüber nachgedacht, ist das jetzt das letzte Spiel von Tom Brady und wie lange macht er noch weiter? Er hat dann irgendwann gesagt, ich möchte bis Mitte 40 machen. Er hat jetzt nochmal bei den Tampa Bay Buccaneers unterschrieben. Aber insgesamt hat man damals ja schon gedacht, ja gut, jetzt ist er auf, das war's, das ist jetzt die ultimative Niederlage für ihn. Steven Gostkowski hat kurz vor Ende der ersten Halbzeit noch mit einem Field Goal auf 3-21 verkürzt, aber auch das hat ja nicht wirklich viel Hoffnung gegeben, oder?
Ein bisschen schon. Weil endlich waren es Punkte und ja, 3-21 zur Pause, das geht halt schon irgendwie. Bei Brady war es halt so, dass, ich glaube, er hatte vorher mal gesagt, I retire when I suck. Und ich habe so in mir drin, habe ich schon gedacht, okay, wann, also wie schlechter soll es denn jetzt noch werden nach diesem Auftakt? Weil wenn man halt vollkommen auseinandergenommen wird in einer Hälfte im Super Bowl. Ja, was soll da jetzt noch kommen? Dementsprechend habe ich schon gedacht, dass es das letzte Spiel wäre, wenn die jetzt verloren hätten. Mhm.
Super Bowl zur Halbzeit heißt ja auch die Halftime Show. Lady Gaga hat damals die Halftime Show gehabt und vorher wurde dann viel darüber diskutiert. Ja, wird sie in irgendeiner Weise Seitenhiebe auf Donald Trump bringen? Damals die eher liberalere Seite der USA hatte große Probleme damit, dass Donald Trump Präsident ist. Sie hat es eher versteckt gemacht. Bist du Typ Halbzeitshow oder bist du Typ in der Halbzeitshow Essig?
Kommt auf das Spiel an. Also eigentlich gucke ich die schon. Also so nebenbei ist es ja ganz nett und gehört irgendwie dazu. Aber in dem Falle bin ich raus auf den Balkon gegangen, weil ich einfach mal frische Luft schnappen musste, weil es halt sehr, sehr schlecht aussah, das Spiel. Das heißt, ich habe Lady Gaga gar nicht gesehen. Also hinterher in Highlights.
Ja, ich habe Lady Gaga auch nicht gesehen, weil ich, und das darf ich jetzt hier an offizieller Stelle auch nochmal zugeben, weil ich ins Bett gegangen bin. Weil ich gedacht habe, nee, das gucke ich mir jetzt nicht noch länger zwei Viertel an. Und ich gucke mir nicht an, wie die Patriots hier zerstört werden und vielleicht eine Ära endet. Das können sich die anderen angucken. Die sind doof genug, dieses Spiel dann weiter zu gucken. Und ich bin dann ins Bett gegangen und die zweite Halbzeit habe ich am nächsten Tag gesehen. Die hätte man sich angucken können, auch live, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Auch wenn die halt wieder so gestartet ist, wie die zweite Hälfte geendet ist.
Die erste Hälfte ist genau, so geendet
manche, ja.
Und die zweite Halbzeit gab's sofort den Touchdown von Tevin Coleman und 28-3 stand es für die Atlanta Falcons im dritten Viertel. Es hatte noch nie ein Team den Super Bowl gewonnen nach mehr als 10 Punkten Rückstand. Und bei 25 Punkten Rückstand kann es doch nicht sein, dass die Patriots da nochmal zurückkommen. Und ich glaube auch, dass unter den ganzen Patriots-Hassern sehr viele dabei waren, die gesagt haben, ja, es sind halt die Patriots, die können halt noch was, können halt noch so ein Comeback bringen, aber ganz viele haben sich wahrscheinlich auch gedacht, ja, das Ding ist durch, oder?
Ja, also ich glaube sogar mehr Patriots-Fans haben gedacht, okay, das Ding ist durch, da kommt nichts mehr als Patriots-Hasser. Ich glaube, als Patriots-Hasser ist man dann noch so ein bisschen, okay, die haben es ja irgendwie doch drauf und die sind ja doch irgendwie gut und vielleicht könnte da vielleicht noch was kommen. Also noch nicht zu früh freuen. Aber ich glaube, sehr viele Patriots-Fans haben dann gesagt, okay, das Ding ist durch. Gerade weil halt auch dieser Touchdown zu Beginn der zweiten Hälfte schon die aufkeimende Hoffnung, vielleicht doch noch zurückzukommen. Jetzt Halbzeitansprache, die haben dann 20 Minuten Zeit oder weiß nicht, wie lange die Ansprache dauert, um sich zu sammeln, um da irgendwas zu ändern. Und in der zweiten Hälfte greifen die an und dann kommen sie raus, kriegen sofort den Touchdown gegen sich. Ich glaube, da haben sie sehr viel, haben sich sehr viele dann irgendwie ja auf den Boden der Tatsachen zurückgesetzt gefühlt.
Tom Brady ist cheesy, wenn man ihn so in Interviews sieht. Ich glaube nicht, dass ich gerne Freund wäre mit Tom Brady. Tom Brady ist eine komische Person. Tom Brady ist allerdings auch der beste Quarterback, den es jemals wohl gegeben hat in der Geschichte der NFL. 6 Championships hat er insgesamt mit den Patriots geholt. Ihm es zuzutrauen, ihm kann man sowas zutrauen. Ihm kann man zutrauen, sein Team mit 30 Sekunden auf der Uhr über den gesamten Platz zu manövrieren, gerade auch in seinen besten Zeiten. 25 Punkte Rückstand innerhalb von anderthalb Vierteln, das ist halt nicht unbedingt das, was man eine Traumkonstellation sieht. Aber es gab dann den ersten Touchdown für die Patriots zum 28-9. James White hatte den gelegt, diesen Touchdown. Und auch da ging wieder was schief. Der Kick von Steven Gostkowski, einem der zuverlässigsten Kicker auch in der NFL, ging daneben, 28-9. Und ja, man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, wenn sowas schon daneben geht, einfach so blöde einen Punkt nach dem Touchdown, das soll halt einfach nicht sein. Da, kurz danach, und da können wir gleich dann nochmal einen O-Ton laufen lassen, gab es 2 Sacks gegen Brady. Die Defense kam raus, hat ihren Job gemacht, die Patriots kamen wieder aufs Feld. Dann gibt es 2 Sacks gegen Tom Brady, der sein Team schon in gute Range gebracht hatte in der Hälfte der Falcons. Und es gibt nur das Field Goal durch Gostkowski. Und das hören wir uns auch nochmal an von Joe Buck, wie er das kommentiert hat.
Now first and goal, Brady is sacked, Jared. Brady's in trouble again, and it's Jarrett yet again. This is exactly the same distance as an extra point. 33-yard try, and Gostkowski has made this a 2-score game.
Also insgesamt kann man sagen, der eine Punkt zu wenig beim Touchdown und dann 4 Punkte zu wenig bei diesem Field-Goal-Versuch. Auch wieder 5 Punkte, die irgendwo fehlen für die Patriots, und die Zeit wird ja immer weniger.
Klar haben die Punkte irgendwie gefehlt, und ich habe mir, als der Kick halt vorbeiging, haben mir auch gedacht, okay, wenn sich das mal nicht rächt, weil ein Punkt kann am Ende halt einen Unterschied machen. Aber andererseits war ich doch optimistischer, dass da noch irgendwas geht, weil der Ball, der lief besser, und endlich haben sie die Endzone gefunden und endlich sind sie mal so ein bisschen in Tritt gekommen. Und als dann auch das Field Goal gemacht wurde, war ich auch schon eher erleichtert, als dass ich so groß Frust geschoben habe, ob des vergebenen Touchdowns. Weil wenn Gostkowski halt einen extra Point verhaut, dann ist er ja noch nicht so drin im Spiel. Aber das Field Goal hat mich so ein bisschen dann wieder beruhigt, hat gesagt, okay, er kann es dann doch. Und dementsprechend, ja, habe ich diesen Punkten nicht wirklich hinterher getrauert. Natürlich dann dem extra Point schon, weil ich dann schon gesagt habe, okay, normalerweise planst du den ein, und wenn sie das mal dann nicht recht zum Schluss.
Eine der entscheidenden Aktionen, glaube ich, kam danach. Dont'a Hightower mit dem Sack gegen Matt Ryan, der den Ball dann fumbelte, und Alan Branch hat ihn dann erobert, und dann konnte Brady später, kurze Zeit später, auf Wide Receiver Danny Amendola seinen Touchdown-Pass werfen, und dann stand es durch diese Two-Point-Conversion stand es nur noch 20-28, und es war immer noch Platz da. 20-28. Und dann gab es eine Aktion von Matt Ryan mit einem Pass auf Julio Jones. Der ist jetzt aber doch besiegelt, oder? Dieser Angriffsdrive von den Falcons bis zu Julio Jones, bis in Field Goal Range. Sie brauchten ja gar nicht mehr viele Punkte. Es hätte ja vielleicht ein Field Goal gereicht. Diese Sequenz war Weltklasse von Matt Ryan. Und dann ist es in einem Gehirnfurz geendet.
Ja, also ich habe als Julio Jones den Ball gefangen hatte, habe ich mir schon gedacht, okay, das Ding ist jetzt durch. Also dieser Optimismus von wegen, das sind nur 16 Punkte, das sind zwei Ballbesitze, 2 Touchdowns, Erhöhung, fertig, sind sie wieder dran. Das hat schon so ein bisschen Optimismus gegeben. Aber dass Ryan aufs Feld kommt, dann kurzen Prozess mit der Defense macht, und Jones dann einen unglaublich guten Catch hinlegt, der sie auch in Field Goal Reichweite gebracht hat, hat dann auch bei mir schon wieder so ein bisschen den Checker gezogen. Mhm. Gerade im Hinblick auf gute Catches gegen die Patriots in Super Bowls. Also wir haben die beiden Giants Super Bowls, also Tyree und ich glaube Manningham oder so. Mhm. Gerade perfekte Catches oder spektakuläre Catches in der Schlussphase. Es zieht sich halt so durch so einen Patriots Super Bowl hin, wo sie kurz vorm Verlieren sind, dass in der Schlussphase der Gegner irgend so einen akrobatischen Catch macht. Und das war wieder so ein Ding. Und da habe ich mir gedacht, okay, das wieder da und die verlieren das Ding. Und gerade weil die halt in Field Goal Range sind, können sie wieder davonziehen. Ja, aber zum Glück haben sie es dann wieder so ein bisschen verbockt.
Sie haben es verbockt. Sie hätten ja einfach nur zwei Laufspielzüge bringen müssen, das Ding einfach vielleicht noch ein oder zwei Yards näher bringen und dann aufs Field Goal gehen. Ich meine, das wäre immer noch keine hundertprozentig sichere Geschichte gewesen. Aber dann gab es einen Sack gegen Matt Ryan, der die Falcons nach hinten brachte. Und dann gab es noch einen Holding Call gegen die Offensive, der nochmal 10 Yards weiter brachte. Und dadurch waren sie außerhalb dieser Field Goal Range. Wenn die Atlanta Falcons Fans eine Situation wieder rückgängig machen wollen würden, dann ist es doch die, oder nicht?
Ich denke schon. Ja. Wobei ich mir dann halt denke, man kann in so einem Spiel halt nicht 25 Punkte abgeben und dann das auf eine Aktion dann beschränken wollen. Genauso kann man halt sagen, ich glaube, Freeman, der muss Hightower blocken. Dann kommt er gar nicht an Ryan ran und er fummelt nicht und die Patriots haben nicht den Ball. Also es gibt so viele kleine Situationen, wo die Falcons kleine Fehler gemacht haben. Und das ist halt so in Summe dann in diesem Desaster geendet. Das heißt, ich würde es halt nicht so an einer Stelle festmachen wollen. Genauso finde ich es halt sehr, sehr gut von den Falcons zu sagen, okay, Ryan, der nimmt die Defense so auseinander, den geben wir jetzt noch ein bisschen, dann machen wir einen Touchdown und dann ist das Ding durch. Also dann haben wir noch mehr Spielraum. Und dieses Selbstbewusstsein bewundere ich eigentlich. Und wenn man dann im Super Bowl, klar, Super Bowl, den muss man irgendwie verwalten, aber andererseits, Ryan hat einen sehr, sehr guten Tag erwischt und ja, ich halte es ihnen jetzt nicht dagegen, dass sie ja das ausnutzen wollten.
Ja. Also diese eine Aktion möchten gerne die Falcons rückgängig machen. Da bin ich mir sicher und es hätte noch in irgendeiner Weise ja vielleicht mit Football-Catenaccio schon nach Hause gebracht werden können von den Atlanta Falcons. Aber die Patriots bekamen wieder den Ball und dann gab es the catch. Ich meine, dieser Begriff ist schon etwas, ja, überaltert und es gibt es in jeder Sportart, in den US-amerikanischen Sportarten gibt es The Catch, im Baseball gibt es den auch. Aber Julian Edelman hat beim Stand von 28-20 einen Catch gebracht, der bis heute komplett unwirklich ist, weil er hat einen Ball erst verloren und dann nochmal in der Luft aufgefangen und wir hören jetzt auch nochmal Joe Buck und Troy Aikman, wie sie diesen Call dann bringen.
Here's Edelman broken up, and the pass is no sign yet. Edelman comes down with a football, and they're saying it's a catch. Alford knocked it up into the air, and let's see who comes down with it. Oh, that's a catch.
Oh, my God.
That's incredible. That's amazing concentration by Julian Edelman to be able to make a play
Atlanta
on that.
Is challenging the ruling on the field of a completed pass. We'll review the play.
The ball was resting on the arm of Ricardo Allen, and Edelman able to re-grab it before he hits the ground. I checked with Mike Pereira in our booth. He thinks it's a catch, and the play is being challenged by Atlanta. And it should have been an interception.
Das ist bis heute, hat man das Gefühl, man ist in einem Videospiel, wie dieser Catch war. Und wir haben über Tyree gesprochen, der den Ball auf dem Helm damals gefangen hat. Aber dieser Catch von Edelman steht ihm in nichts nach, oder?
Ich finde ihn sogar besser. Gerade weil er sich gegen drei Leute durchgesetzt hat und ihn dann auch noch mit Glück dann auf der Wade des Gegners kurz gefangen hat. also ich finde diese Aktion finde ich absolut faszinierend und ich habe bis heute keine Ahnung, wie der es geschafft hat. Und ich glaube, das weiß er selber gar nicht.
Es war auf jeden Fall ein unfassbarer Catch und wenn ihr die Möglichkeit habt, das nochmal nachzuschauen, dann schaut es euch nochmal an, weil das ist wirklich, wirklich bemerkenswert, wie damals Julian Edelman diesen Catch gebracht hat. Und er führte dann dazu, dass Tom Brady den Ball dann über die Distanz rüberbringen konnte und dann konnte er 57 Sekunden vor Schluss, konnte White wieder einen Touchdown bringen und mit der Two-Point-Conversion, die Amendola gebracht hat, stand es unentschieden. Und eine letzte entscheidende Aktion, und da müssen wir vielleicht dann nochmal über Overtime-Regeln im Football sprechen. Eine letzte entscheidende Aktion war, als in der Overtime die Patriots den Münzwurf gewannen und damit dann sofort aufs Feld konnten und haben dann mit James White aus 2 Yards den Touchdown geholt. Das war am Ende so ein bisschen wie das Messer durch die heiße Butter, oder?
Ja, also ich glaube, die Falcons haben es nicht geschafft, ihrer Defense eine Auszeit zu geben. Dadurch waren sie einfach platt. Weil wenn Brady Blut geleckt hat, dann nimmt er jede Defense auseinander. Und wenn die dann auch noch sehr, sehr lange am Feld ist, dann ist irgendwann die Kondition weg. Und dementsprechend, als der Münzwurf zugunsten der Patriots kam, habe ich mir gedacht, okay, jetzt können wir eigentlich auch schlafen gehen. Weil das Ding ist dann durch.
Wie stehst du zu den Overtime-Regeln?
Ich finde sie sehr, sehr schlecht. Gerade weil es halt auf einen Münzwurf ankommt. In dem Falle natürlich finde ich sie gut, weil ja, Touchdown und Patriots haben gewonnen, aber also im Großen und Ganzen gibt es da sicher andere Möglichkeiten, um das fairer zu machen, dass es eben nicht so sehr vom Münzwurf abhängt.
Ich frage mich halt, warum es nicht einfach nochmal 10 Minuten extra Spielzeit gibt und man sagt, wer am Ende dieser 10 Minuten führt, der hat gewonnen. Ich meine, ich weiß, dass dieser Sport unglaublich kräftezehrend ist etc., aber das dann auf eine Aktion zu begrenzen, da frage ich mich, tja.
Keine Ahnung. Also ich finde auch die Idee, dass man wieder Touchdowns machen muss, also so eine Art Shootout, finde ich auch ganz spannend.
Ja.
Oder ich meine, Pat McAfee hat das irgendwann mal gesagt in seinem Podcast, dass er gerne halt so einen Kickoff haben möchte, dass die Kicker halt dann das Spiel entscheiden, so eine Art Elfmeterschießen. Ist auch nett, aber es ist halt so eine, dass jeder so eine seine Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Und das finde ich halt fairer. Gerade wenn man halt 60 Minuten dann auf Augenhöhe gespielt hat und dann ausgeglichen in diese Verlängerung kommt, dann finde ich es halt schade, wenn das halt ein Drive ist, der das Ding beendet.
Die Patriots waren in diesem Fall die Profiteure davon, dass diese eine Aktion dieses Spiel beendet hat und sie waren dann Super Bowl-Sieger. Und ja, das ist eine Geschichte. Ich bin dann aufgewacht, hab dann das Ergebnis angeschaut und hab gedacht, na, wollt ihr mich alle verarschen? Das gibt's doch gar nicht.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, ich habe es mir dann am Morgen gleich nach angeguckt und war auch so ein bisschen das Gespött bei Twitter von meinen Followern, aber ich habe es halt nicht gesehen, diese zweite Halbzeit, deswegen, aber das Comeback war schon sehenswert. Ich hätte nicht unbedingt ins Bett gehen müssen. Tja.
Ja, das stimmt.
Ja. Wie hast du gefeiert? Du hast gesagt, dein Bruder wäre noch vorbeigekommen und dann aber morgens um 6 Uhr dann auch nicht mehr richtig viel Kraft zum Feiern gehabt, oder?
Ich hatte keine Energie, um irgendwas zu machen. Ich meine, man muss das auch erstmal realisieren, weil das ist was Unmögliches gewesen, was da passiert ist. Und man begreift das gar nicht, wenn man dann vorm Fernseher ist, dass das gerade wirklich passiert ist, weil man halt eine Stunde oder 2 Stunden vorher noch dann vollkommen fassungslos da saß, also negativ fassungslos, dass die halt sich so abschlachten lassen und dann sitzt man vorm Fernseher 6 Uhr und ist positiv fassungslos, dass sie es geschafft haben. Das heißt, ich habe es noch gar nicht begriffen, dass sie gewonnen haben. Erst am nächsten Tag, als so die ganzen Videos kamen, dass irgendwelche Analysten da irgendwas drüber erzählt haben und da habe ich es erst so ein bisschen begriffen, dass sie wirklich gewonnen haben. Oder als dann die NFL diese Mic'd-Up-Videos veröffentlicht hat, da konnte man dann so ein bisschen feiern. Aber so eine Party habe ich da nicht gemacht abends, ja, weil ich einfach das nicht begriffen habe.
Die Patriots haben den Super Bowl 51 gewonnen und das ist das Spiel meines Lebens von meinem Gast Lukas gewesen. Lukas, das hat großen Spaß gemacht, nochmal hier über dieses Spiel zu sprechen. Vielen Dank dafür.
Danke dir.
Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, worüber ihr sprechen wollt, wenn ihr irgendwo wart, wo ihr sagt, Mensch, das werde ich nie vergessen, wenn ihr irgendein Spiel gesehen habt, es muss kein Football sein, es muss auch kein Fußball sein, ich spreche über jede Sportart, dann kontaktiert mich beziehungsweise meinen Sportpodcast.de und wir sprechen darüber hier bei das Spiel meines Lebens. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste ran schießen.
Unvergessene Emotionen. Da. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.